Liebe Gemeinde, wir haben am letzten Sonntag angefangen, über die Grundlagen christliches Glaubens zu sprechen. Warum tun wir das? Natürlich kann man eine flotte, lockere Predigt hören, in der man ein bisschen bespaßt wird. Es ist so, dass in unserer Gemeinde das Wort Gottes und die biblische Lehre im Zentrum steht. Im Zentrum eines jeden Gottesdienstes. Und deshalb ist es immer wieder richtig und wichtig, sich Gedanken zu machen, was sagt uns die Bibel über die Grundlagen christlichen Glaubens. Und das ist gut für die, die ganz neu oder als Gäste hier sind, aber es ist auch sehr gut für diejenigen, die schon als alte Hasen, vielleicht seit zig Jahren, an Jesus Christus glauben. Letzten Sonntag haben wir über die Heiligung gesprochen. Eigentlich ist die Heiligung die Konsequenz dessen, also der drei Themen, die heute und in den nächsten zwei Sonntagen kommen, nämlich es geht um Vergebung, dann geht es um Gerechtigkeit und um Gottes Kindschaft. Heute geht es um das Thema Vergebung. Die Frage ist, wurde es mir wirklich vergeben? Hat mir Gott wirklich vergeben? Natürlich fragen wir uns auch bei anderen Menschen, hat er mir wirklich vergeben? Bei Menschen machen wir unterschiedliche Erfahrungen. Man denkt, oder es wurde einem zugesichert, vergeben, vergessen, vorbei. Aber wenn man da nach ein paar Monaten, manchmal schon nach ein paar Wochen oder nach Jahren aufs Brot geschmiert bekommt, das hast du damals gesagt oder getan, dann ist diese Vergebung sehr brüchig. Dann hält das so nicht. Ich habe solche Erfahrungen gemacht und ich gehe davon aus, viele von uns haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Vergebung ist nämlich die größte Sehnsucht eines Menschen, der zu Gott gefunden hat. Man kann sagen, eines bekehrten Christen. Denn daran macht man alles fest, was später kommt. Warum ist das so wichtig? Mindestens aus zwei Gründen. Zum einen, es ist wichtig, gerade wenn man frisch im Glauben steht, dann möchte man eine Gewissheit haben. Gott hat mir vergeben. Hundertprozentig. Und einige kommen aus verschiedenen Religionen, wie Zeugen Jehovas, Katholizismus oder was auch immer, bei denen das Thema Vergebung immer wieder durchgekaut wird, so ähnlich wie ich das beschrieben habe. Immer wieder kriegt man das Brot geschmiert und immer wieder weiß man nicht, hallo, hat mir Gott vergeben oder hat mir nicht? Muss ich wieder zur Beichte gehen? Und so weiter und so fort. Oder gilt diese Vergebung von damals nicht mehr? Das sind so Fragen, die einen wirklich bewegen. Und zweitens, als Christen wollen wir diese Gewissheit haben, um mit innerem Frieden zu leben, um fröhlich unser Christsein auszuleben. Gott hat mir vergeben, er hat mir Gerechtigkeit geschenkt. Nun, in dieser Freude können, dürfen und sollen Christen auf die Wiederkunft Jesu warten. Ich habe heute einen Bibeltext mitgebracht aus dem Kolosserbrief und zur Lesung dieses Textes steht bitte auf. Kolosser Kapitel 2, die Verse 9 bis 15 nach der Einheitsübersetzung. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt, denn er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. In ihm habt ihr eine Beschneidung empfangen, die man nicht mit Händen vornimmt, nämlich die Beschneidung, die Christus gegeben hat. Wer sie empfängt, sagt sich los von seinem vergänglichen Leib. Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Fleisch war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat Gott über sie triumphiert. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort und wir danken dir dafür, dass dein Wort auch heute noch lebendig ist. Und das Wort wird in jedem und jeder lebendig, wenn der Heilige Geist dieses Wort einem verständlich macht. Wenn dieses Wort einem in seinem Verstand, aber vor allem in seinem Herzen anrührt. Und so bitten wir dich darum, dass du es auch jetzt tust. Durch Jesus Christus. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Meine Lieben, um es wirklich zu verstehen, was göttliche Sündenvergebung ist, möchte ich zuerst noch das wiederholen, was ich schon am Anfang erwähnt habe. Nämlich, was Menschen und die populären Religionen darüber lehren und denken. In den meisten solcher Religionen sagt man, dass die Vergebung unserer Sünden absolut von unserem Tun und Handeln, von unseren Taten abhängig ist. Man sagt zum Beispiel, wenn du bestimmte Dinge tust, Sakramente empfängst und so weiter, dann kannst du damit rechnen, dass dir Gott vielleicht wohlgesonnen sein wird und dir deine Sünden vergibt. So steigt deine Chance der Errettung. Das ist nichts anderes, als ob man sich selbst die Erlösung erkauft hätte, verdient hätte, durch eigene Taten. Dann würde das in unserer Hand liegen und nicht in Gottes. Und dann wäre keine Rede mehr von Gottes Souveränität. Aber Gott ist ein Souverän. Er ist allmächtig. Er hat die Macht, die Sünden zu vergeben. Was lehrt uns die Bibel dazu? Ganz genau. Die Bibel gibt uns diese Gewissheit der Vergebung. Und zwar drei Aspekte davon, dieser göttlichen Vergebung. Das erste ist, Vergebung der Sünden bekommen wir geschenkt. Umsonst kann man sagen. Zweitens, sie ist gänzlich, also hundertprozentig. Nicht nur so ein Teil davon wird vergeben und der Rest bleibt übrig. Und die ist auch ewig. Kommen wir zum ersten Punkt. Ich werde heute nicht alle Punkte ausführlich ausführen. Dazu lade ich kommen Mittwoch zum Predigt-Nachgespräch um 18.30 Uhr, dann werden wir manche Bibeltexte vertiefen, manche noch hinzunehmen. Was bedeutet, dass Vergebung der Sünden umsonst ist? Das bedeutet, wir brauchen keine Bedingungen zu erfüllen, außer, dass uns die Sünden bewusst werden. Ja, dass der Geist Gottes uns unsere Sünden überführt, denn nur so kann uns klar werden, ich habe gesündigt. Das war nicht gut. Und das war auch nicht im Gottes Sinne. Dieser Aspekt der Vergebung hängt eben von dieser Souveränität des Charakters Gottes. Er vergibt wann und wem er vergeben möchte. Das sagt die Bibel. Vier Beispiele. Ihr kennt den Saul von Tarsus alias Paulus. Oder die Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin. Oder den Gefängnisvorsteher aus der Apostelgeschichte. Oder den Übeltäter am Kreuz. Was hat Saul gemacht, damit Gott ihm vergibt? Was hat Paulus gemacht, bevor er sich zu Gott bekehrt hat? Schauen wir kurz in einen Vers aus dem 1. Timotheusbrief, da beschreibt er einiges. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Womit hat Paulus das verdient? Mit gar nichts. Im Gegenteil, als er noch Saulus war, ein eifriger Pharisäer, hat er Christen verfolgt. Er hat Christen ins Gefängnis geworfen. Er hat das dazu geführt, dass sie umgebracht wurden. Und dann erlebt er eine Begegnung mit Gott. Und was hat Gott getan? Er hat ihn vergeben. Das konnten die Menschen von damals, die Juden, überhaupt nicht verstehen. Die hatten noch Jahre danach, nach der Bekehrung von Saulus, Angst vor dem Paulus, der auf einmal zu einem Apostel wurde und hat das Evangelium verkündigt. Er war sozusagen in Erklärungsnot und am besten konnte er das erklären mit seinem Leben. Deshalb steht hier, Gott hatte Erbarmen mit mir. Er hat ihm vergeben, damit er als ein leuchtendes Beispiel für die anderen gilt. Wenn Gott dem vergeben hat, dann kann er auch mir vergeben. Oder der oder ihm, dem. Und er war auch ein Vorbild eines Menschen, der Umkehr erlebt hat und sich absolut von schwarz auf weiß verändert hat. Er hat es nicht verdient. Im Galater 1,13 lesen wir, da schreibt er selbst, ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ein großer Sünde. Trotzdem ist ihm Gott begegnet. Und wir hören immer wieder von Menschen, die wirklich eine spektakuläre Umkehr erlebt haben. So wie am letzten Sonntag vom Lewend. Das tut Gott auch heute noch. Er ist allmächtig und souverän. Und er vergibt unsere Sünden nicht aufgrund von guter Führung. So wie einer, der aus Gefängnis vorzeitig entlassen wird, wegen guter Führung. Nein, das ist Gnade. Das ist Barmherzigkeit. Mir ist Erbarmung widerfahren, hatte geschrieben in der Lesung, aus der wir vorher gehört haben. Gott vergibt aus Gnade. Es war nicht anders mit der Samariterin. Jesus wollte mit seinen Jüngern von Galiläa nach Judäa gehen. Und ein echter Jude ist nie durch Samarien gegangen. Die waren einfach schief gewickelt, theologisch zumindest. Und da haben die Juden diesen Gebiet gemieden. Aber Jesus musste an einem Tag dahin gehen. Warum? Er wollte einer Frau begegnen. Und als er und seine Jünger absolut durstig waren, kamen sie an den sogenannten Jakobsbrunnen. Er hat die Jungen in die Stadt geschickt, dass sie dabei Lidl oder Aldi was zum Essen kaufen. Und da war eine Frau. Und die ist in der Mittagshitze gekommen, um Wasser zu schöpfen. Er hat sie in ein Gespräch verwickelt. Warum denn um diese Zeit? Normalerweise kommt man in der Kühle am Morgen. Ja, und von einem zu dem anderen, ja. Und dann fragte sie nach ihren Familienverhältnissen. Und dann sagte er zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder hier. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Diese Frau hatte schon 5 Beziehungen und steckt gerade über die beiden Ohren in einer 6. Und wir wissen nicht, was mit all diesen Männern passiert ist. Eins steht fest, sie lebte in Sünde. Und Jesus hat ihr das offenbart. Und sie war mehr als überrascht. Sie war bestürzt. So dass sie selber auf den Gedanken kam, bist du ein Prophet? Und hat sich herausgestellt, sie ist eine eigentlich religiöse Frau. Denn sie sprach davon, dass ihre Väter hier Opfer gebracht haben und gebetet haben. Und wo soll man jetzt beten eigentlich? In Jerusalem oder auf den Berg, wo die Samaritäer beten? Da sagte Jesus, das wird sich alles ändern. Nämlich, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten das, was wir kennen. Und Gott wird man in Geist und Wahrheit anbeten. Unabhängig von einem Ort. Da brauchen wir dafür keine Synagoge, keine Kathedrale, nicht mal die Erlöserkirche. Wir können überall Gott anbeten. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, denn das gilt bis heute auch. Aber es ist auch ein Geschenk Gottes, dass wir eine Kirche oder Versammlungsraum haben, wo wir zusammenkommen können, gerade wenn es kalt ist und regnerisch. Wir sehen, dass diese Frau eigentlich religiös war, aber das hat sie nicht daran gestört, in Sünde zu leben. Und als Jesus das alles ihr offenbart hat, gingen ihnen die Augen auf. Und sie lief in die Stadt und sagte, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Sie sprach aus ihre Sünden. Und sie wusste, dass das nicht gut war. Sie fühlte sich enttarnt von Jesus. Er hat sie aber nicht abgelehnt. Er konnte Gnade erfahren, eine gnädige Begegnung mit Jesus. Nehmen wir einen anderen, den Gefängnisvorsteher, den Stephanus, der später einer der Säulen der Gemeinde in Philippi war. Welche Bedingungen hat er erfüllt? Nun, da wurden Paulus und Silas in Jerusalem verhaftet, können wir nachlesen in der Apostelgeschichte Kapitel 16, weil sie das Evangelium von diesem barmherzigen Gott verkündigt haben. Gott ist allmächtig. Er hat seinen Sohn Jesus Christus hier auf dieser Erde gesandt. Und dieser Christus starb für die Sünden aller Menschen, auch für deine, für eure. Und Menschen waren betroffen, zumindest einige oder viele. Und das hat den religiösen Führern des Volkes Israel nicht gefallen. Und sie ließen die beiden verhaften. Und so schmorten sie im Gefängnis in der Nacht. Und so um die Mitternacht fingen sie an, Lieder zu singen. Glaubenslieder. Und was passierte? Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Was passierte dann? Da kam der Gefängnisdirektor, kann man sagen, und sah, was da passiert ist. Und weil er so ein treuer Diener auch der Staatsmacht der Römer war, hat er sich schon gleich ausgemacht, meine Karriere ist eigentlich am Ende. Und er wachte auf, sah die Zellen weit offen stehen, nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Ein ehrenhafter Mann. Er wollte sich keine Blöße geben. Wenn sie schon alle weg sind, dann will ich nicht so dumm dastehen und möglicherweise noch dafür bestraft werden. Er wollte sich umbringen aus Angst vor dem römischen System und er reagierte sehr emotional. Er hatte bestimmt eine Familie. Er hat daran in diesem Moment überhaupt nicht gedacht. Er hat nur an sich selbst gedacht. Und dann kam Gottes Gnade. Und zwar in der Person von Paulus. Der sprach ihn an, er rief zu ihm, tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Jener rief nach Licht, stürzte hinein und fiel Paulus und Silas zitternd zu Füßen. Er führte sich hinaus und sagte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus das Wort des Herrn. Welche Bedingungen hat dieser Gefängnisvorsteher erfüllt, damit seine Sünden vergeben werden? Eigentlich gar keine. Was ihn berührt hat, ist Gottes Wort, das Evangelium. so dass er fragte, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist das Evangelium. Das ist die Kraft des Evangeliums. Und die Barmherzigkeit Gottes erfasste ihn. Gott vergab ihm umsonst. Und noch der letzte, vielleicht der spektakulärste, weil am Ende des Lebens von Jesus, der Übeltäter am Kreuz. Wir wissen, am Kreuz hing nicht nur Jesus, sondern auch noch zwei andere Verbrecher. Und sie fingen an, auch über ihn zu spotten. Vor allem einer von denen. Und der andere gab auf einmal zu, dass er und der andere doch gerechte Strafe bekommen haben. Und er wusste, dass Gott nicht gefallen konnte. Auf einmal wusste er da am Kreuz. Da kam die Gnade bei ihm an, bei dem anderen nicht. Und wir lesen im Lukas Evangelium Kapitel 23, wie er zu dem anderen sagte, dabei wurden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Welche Bedingungen hat er erfüllt? Gar keine. Er war ein Verbrecher. Er bekam gerechte Strafe, damals zumindest. Und eigentlich konnte er mit dem Schlimmsten rechnen, mit ewiger Verdammnis. Statt Himmel, Hölle. Und was passierte? Jesus hat ihm vergeben, weil er die Einsicht bekommen hat auf einmal. Die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes erfasste ihn. Was wie ein Kontrast des einen Verbrechers zu dem anderen. Der eine sollte heute noch mit Jesus im Paradies sein. Und was für eine Freude bei diesem Mann. Bei all diesen drei Personen konnten wir hier entdecken, bei Paulus, bei der Samariterin, bei dem Gefängnisvorsteher und bei dem Verbrecher am Kreuz, bei dem Übeltäter, die hatten nichts zu bringen. Nichts habe ich zu bringen, heißt in einem Lied. Wie geht's weiter? Alles, Herr, bist du. Du bist derjenige, der vergibt. Du bist derjenige, der barmherzig ist. Du gibst die Gnade. Wir können uns zu Recht fragen, warum bekommen wir eigentlich die Vergebung der Sünden umsonst, unverdient? Weil für die Versöhnung, für solche Sünden, Gott einen ganz hohen Preis verlangte. Und den konnte kein Mensch bezahlen. Der Preis dafür war das Leben von Jesus Christus. Gott ist in seinem Sohn Mensch geworden. Das war der einzige Weg und der einzige Plan, um Menschen zu retten. Er nahm das alles auf sich, unsere Schuld. Er vergoss sein Blut am Kreuz. Er erlitt furchtbare Qualen und starb. Er hauchte sein Leben aus, damit wir gerettet werden. Der Apostel Paulus beschreibt das im Philipperbrief ganz, ganz eindringlich. Er schreibt dort, dass Jesus drei Bedingungen erfüllt hat, damit wir gerettet werden. Und da heißt es im Philipper 2, die Verse 6 bis 8, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Das heißt, Jesus hat erstens auf seine göttliche Stellung verzichtet, auf seine Herrlichkeit. Er ist auf die Erde gekommen und zweitens ist ganz Mensch geworden. Das war notwendig, Mensch zu werden, und ist seinem himmlischen Vater gehorsam geblieben bis zu seinem Tod am Kreuz. Das alles nahm Jesus auf sich, um uns von der Sünde zu befreien, zu erlösen. Der Sündlose wurde zu Sünde gemacht für uns, damit wir umsonst die Vergebung der Sünden bekommen. Er hat den Preis dafür bezahlt. Und keine Religion kann einem die Vergebung schenken. Und wenn ein Mensch nicht zu Kreuz kommt und nicht je Gott um Vergebung bittet, anhand, aufgrund des Opfers von Jesus am Kreuz, bekommt er diese Vergebung auch nicht. Es ist ein Geschenk, das im Glauben angenommen werden möchte. Die Vergebung bekommen wir geschenkt aus Gnade durch den Glauben. Jetzt nur ganz kurz angerissen, Vergebung ist auch gänzlich. Also, da steht es im 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott vergibt unsere Sünden und er vergibt auch alle Sünden. Und davon lesen wir an verschiedenen Stellen der Bibel, dass er alle Sünden vergibt, so wie hier im Kolosserbrief Kapitel 2. Ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Fleisch war unbeschnitten. Damit ist die geistliche Verfassung eines Menschen. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, haben wir am Anfang von schon gehört, er hat diesen Schuldschein durchstrichen, zerrissen, kann man sagen, oder auch übersetzen, und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Er hat es getan. Meine Lieben, wenn Gott einen Menschen rettet, dann vergibt er ihm alle Sünden. Ausnahmslos. Ausnahmslos. Hundertprozentig. Das heißt für uns praktisch, wenn wir Christen sind und in der Nachfolge, in unserer Jüngerschaft, in unserem Christsein stolpern und vielleicht gar hinfallen, dann heißt das, das Blut Christi, das damals vergossen wurde, reinigt uns von unseren Sünden bis ans unser Lebensende. Was wir benötigen dafür ist nur, uns dessen bewusst zu werden und das Gott hinzuhalten, um Vergebung zu bitten. Das Blut Christi hat seine Kraft immer noch und wird diese Kraft nie verlieren. Er wird uns von allen Sünden und jeder Ungerechtigkeit reinigen und befreien. Und diese Vergebung ist auch ewig. Das heißt, sie gilt nicht nur einmal, damals für die Menschen, die damals gelebt haben, sie galt für die Menschen, die damals lebten, die später kamen, sie gilt heute und wird auch lange, nachdem wir gestorben sind, falls Jesus nicht wiederkommt, zu unseren Lebzeiten auch noch gelten. Gott hat eine unumkehrbare Entscheidung getroffen. Er trägt unsere Sünden nicht nach. Im Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 12, steht ein Satz, denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Da sehen wir den Unterschied zwischen uns Menschen und Gott. Bei uns ist das ganz, ganz schwierig, wenn überhaupt möglich, dass wir nie wieder an etwas denken. Denn da kommt das, ja, wenn nicht sonst so tagsüber, dann in Albträumen vielleicht, Erinnerungen. Das wird uns möglicherweise noch lange verfolgen. Die Vergebung ist an keine Bedingungen geknüpft. Sie beruht auf Jesu Opfer am Kreuz und ist unwiderruflich. Warum? Weil Gott das auch verheißen hat. Im Buch Micha lesen wir auch eine solche Verheißung. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Das ist sein Wort. Gott hat Lust an der Gnade und er vergibt die Sünden. Wenn ich diese Texte lese, dann kommen mir sofort so Lieder in den Sinn. Du hast Erbarmen und vergibst mir meine Schuld. Du bist barmherzig und so weiter. Wer ist ein Gott wie du? Dieser Vers oder diese Verse aus dem Buch Micha werden da vertont. Das Blut Christi, das er am Kreuz für uns vergossen hat, hat bis heute seine Kraft nicht verloren. Wir verlieren Geduld, wir verlieren die Fassung, wir sündigen. Aber die Kraft des Blutes Christi bleibt. Gott ist barmherzig und gnädig. Denkt vielleicht an das Lied als letztes, vergiss nicht zu danken. Und da heißt es im Refrain, barmherzig und gnädig, geduldig ist Herr, viel mehr als ein Mensch es ihr kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Hallo, das ist Katechismus, die christlichen Lieder, nicht alle. Aber es gibt gute Lieder, die einfach uns den Glauben vermitteln und die biblischen Inhalte. Gott ist barmherzig und gnädig und das werden wir gleich hier feiern. Wurde er mir vergeben? Ja, wenn ich zu Jesus Christus gekommen bin, denn die Vergebung der Sünden ist umsonst. Und es werden uns alle Sünden vergeben und diese göttliche Vergebung gilt für immer und ewig, kann man sagen. Ich möchte beten und im Anschluss daran singen wir das Lied In dem Kreuz ist die Kraft und wir stehen zu dem Gebet und zu dem Lied auf. Himmlischer Vater, wer ist ein Gott wie du? Es gibt keinen. Du vergibst Sünden. Hundertprozentig, garantiert. Du trägst uns das nicht nach. Wir haben heute zu Beginn des Gottesdienstes gehört. Wir liegen vor dir in unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Herr, bitte wirke du in uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir tatsächlich in Demut und Dankbarkeit vor dir in unserem Gebet liegen und vertrauen auf deine Barmherzigkeit, dass wir uns nicht zu sehr auf uns selbst verlassen, auf das, was wir tun, denken und Tolles vollbringen, sondern alles ist Gnade, deine Gnade, in Jesu Namen. Amen.